Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Der VfB Stuttgart ist im DFB-Pokal eine Runde weiter, präsentierte unter der Woche einen Neuzugang und spielt am Sonntagnachmittag am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig. Das sind so ein bisschen die Themen und natürlich noch viel, viel mehr in der 210. Folge des Podcasts. Statt Philipp Meisig, grüß dich.
Grüße Christian Pavlitsch, Grüße auch an euch da draußen, wie immer. Und ich glaube, wir können mal wieder von einem pickepackevollen Programm sprechen, Christian.
Unbedingt. Schöne Grüße an Marco Schumacher an der Stelle.
So sieht's aus und deswegen legen wir jetzt los und lassen erstmal den Trainer zu Wort kommen.
Ich denke, dass wir zum Schluss auch den Pokalfight hatten, den wir auch erwartet haben. Wir haben eine ordentliche erste Halbzeit gespielt, auch verdient in Führung gegangen mit der Dominanz, die wir hatten. Würde ich sehr gerne mehr hochwertige Torchancen kreieren, wenn man einen anderen Tempowechsel hat, auch Tiefgang hat. Dinamo hat es auch für uns nicht einfach gemacht mit ihrer Verteidigungsart. Und ich fand, in der zweiten Halbzeit sind wir sehr, sehr träge reingekommen. Es gab sicherlich eine Phase, wo es ordentlich war, aber unterm Strich nicht spritzig genug. Das Timing verpasst im Pressing, unnötige Ballverluste gehabt. Und es war eine Folge der, ich will nicht sagen Nichtleistung, aber ja, das wenige Leistung, dass wir auch eine gelb-rote Karte auch bekommen haben. Mit einmal weniger fand ich, dass wir gut gekämpft haben, alles reingehauen haben, vielleicht den Gegner nicht weit weg vom eigenen Tor halten können als gewünscht, dass wir zu lang gewartet haben, um rauszurücken aus der Dreierreihe im Mittelfeld, aber im 16er mit Leidenschaft verteidigt und den Null gehalten. Sicherlich mit einem 2-0 bei die eine oder andere Kontersituation, die wir hatten, haben unser Leben leichter machen können, haben es aber leider nicht geschafft und deswegen bleibt es auch bis zum Schluss sehr, sehr spannend.
Wollen wir gleich in die Analyse gehen, Christian, von den Aussagen des Trainers oder willst du uns erstmal deine Eindrücke von vor Ort schildern? Du warst ja im schönen Elbflorenz und hast sogar nachher noch, wie mir zugetragen wurde, einen Teil der Kaisermania, des Roland-Kaiser-Konzerts mitnehmen können.
Es war ein Traum. Ja. Also zum Glück gab es ja dann keine Verlängerung und man konnte dann nach getaner Arbeit wirklich nochmal schön in die Altstadt am Elbufer Roland Kaiser lauschen und übrigens auch der großartigen Maite Kelly, die das wunderbare Duett "Warum hast du nicht Nein gesagt" zum Besten gegeben haben. Feuerwerk über der Stadt, ganz toll. Ob das jetzt ein Feuerwerk gewesen ist, was sich da ab 18 Uhr im Rudolf-Habig-Stadion zugetragen hat zwischen Dynamo Dresden und dem VfB Stuttgart, wage ich zu bezweifeln. Aber ich kann dir sagen, erstens, aber das weißt du natürlich auch, toller Ground, ne? Echt ein bisschen einzigartige Atmosphäre, finde ich, für deutsche Verhältnisse. Ist schon was anderes. Das war stimmungsvoll, das war ein richtiges Auswärtsspiel für den VfB, das, was halt eben viele andere Erst- und Zweitligisten jetzt an diesem Wochenende bei allem Respekt nicht hatten. Aber wenn du natürlich irgendwo in einem halbleeren Stadion gegen SV Oberachern spielst oder TSV Neustrelitz, dann ist das halt nochmal was anderes, als wenn du gegen Dynamo Dresden oder beispielsweise den 1. FC Kaiserslautern spielst. Insoweit war das für den VfB schon so ein ordentlicher Härtetest auch dafür, dass es ein Kaltstart war in die Pflichtspielsaison. Und jetzt kann ich natürlich kommen und dir mit dem geflügelten Wort kommen, dass man natürlich gerne dann nach solchen Spielen bedient. Hauptsache weiter, Fragezeichen, Ausrufezeichen, für mich ganz klar, Hauptsache weiter, weil wenn ich beispielsweise sehe, wie es Bayer Leverkusen ergangen ist, in Elversberg auch der Spielvereinigung Greuther Fürth bei den Kickers, so, dann ist das, was am Ende des Wochenendes erste Pokalrunde steht, bist du weiter oder nicht, und der VfB ist weiter und über die Details können wir ja gleich noch sprechen.
Ich glaube, das ist so ein bisschen auch die Quintessenz der Aussage von Pellegrino Matarazzo.
Definitiv.
Hauptsache weiter, allerdings, und das macht er, gilt das? Das gilt natürlich, ja, Hauptsache weiter. Ich fand es auch übrigens schön, dass du einen ordentlichen KSC-Diss verteilt hast in unserem wöchentlichen Drei-Dinge-Video, das in der App dann zu sehen war am Wochenende, aber klar, das steht irgendwo über allem. Ja, andererseits finde ich es gut, wichtig und richtig, dass Matarazzo schon ein Stück weit die Finger in die Wunde legt, also die Dinge halt auch angesprochen hat, jetzt nicht in aller Ausführlichkeit, so wie man das eben macht in einem Statement nach dem Spiel oder machen kann, die nicht so gut waren. Und das ist für mich hauptsächlich eine Sache, die mich so ein bisschen auch, ich will nicht sagen schwermütig, aber die mich so ein bisschen auch an die letzte Saison erinnern lässt, nämlich das Thema dass du deinen grundsätzlichen Auftritt nicht über 90 Minuten zeigen konntest, sondern nur streckenweise. Ja? Und da war es jetzt so, zweite Halbzeit pomadig geworden und so weiter. Ja? Weniger gemacht, hat er ja deutlich angesprochen. Und das sind eigentlich Sachen, von denen ich gehofft hatte, man hätte sie ausgemerzt. Klar, man muss einschränkend sagen, Karlstadt, du hast es angesprochen, erstes Spiel, erstes Pflichtspiel, geht um alles, die Kulisse und so weiter. Aber ich hoffe einfach, dass uns diese Thematik nicht noch weiter begleitet. Und umso wichtiger ist es, dass es das Trainer so anspricht. Ja, der wird es intern natürlich noch viel deutlicher und ausführlicher gemacht haben. Und das ist ja auch genau das, was er angekündigt hat. Ja, das ist ein Punkt der Saisonanalyse gewesen. Ich werde nicht mehr den Schlendrian einreißen lassen. Ich werde früher oder im Idealfall proaktiv agieren, um dagegen zu wirken, dass wir nicht wieder in so ein Fahrwasser kommen wie in der letzten Saison.
Das ist ein sehr guter Punkt. Nicht ganz so gute zweite Hälfte sehe ich auch. Und was ich dann noch hatte, ich hatte teilweise das Gefühl, ich habe mich ein bisschen zurückversetzt gefühlt in manchen Momenten, an das Auswärtsspiel in Bielefeld vergangene Saison, diesen Chancenwucher. Also ja, dreimal Aluminium, die Chance verpasst, den sagenumwobenen Deckel drauf zu machen. Mit dem zweiten Tor wäre das Ding safe durch gewesen. Und dann eben Ampelkarte Waldemar Anton, auch irgendwas zwischen hart, aber konsequent und auch blöd vom Spieler, ja, sich in der Situation dann so zu verhalten, kann man so und so sehen. Am Ende wurde er vom Platz gestellt. Und dann machst du dir das Leben halt einfach selbst schwer. Du machst es dir selbst schwer, indem du den Deckel nicht drauf machst, indem du dir eine Ampelkarte abholst und indem du dann halt in den letzten 10, 15 Minuten, jo, Dynamo hat jetzt nicht die 100%ige gehabt, aber indem du halt einfach so ein bisschen eine neue Würze in dieses Spiel bringst, das Stadion aufwächst, die Atmosphäre nochmal eine andere, eine bissigere ist. Und das ist halt etwas, das habe ich in der vergangenen Saison oft beim VfB gesehen, dass er aus völlig unnötigen Gründen den Gegner zurückholt ins Spiel und das Stadion zurückholt. Das ist etwas, das halt gerade in Dresden einfach sehr, sehr eindrücklich ist. Und ich sag mal so, du hast halt bei Dynamo Dresden auch gesehen, dass da ein Team war, das 2022 noch kein Spiel gewonnen hat. Ich kann es jetzt nicht belegen, ich kann es nicht beweisen, aber mein Gefühl sagt mir, dass das Spiel in der Bundesliga nicht gewonnen worden wäre, weil das einfach der VfB viel dafür getan hat, es noch irgendwie wegzugeben. Das ist in Dresden gut gegangen, erste Pokalrunde. Ich glaube, das ist was, und das hat auch Pellegrino Matarazzo wahnsinnig gefuchst nach dem Spiel. Das ist was, das will er eigentlich abstellen, das will er nicht mehr sehen. Wie du immer so schön sagst, Philipp, kill dieses Spiel, ja, mach den Deckel drauf, dann ist das in Ordnung. Und das sollte sich eigentlich in der Bundesliga zumindest nicht mehr wiederholen, finde ich.
Das ist der zweite Punkt, oder das, was du beschreibst, grundlegend dafür ist der zweite Punkt, den ich mir notiert hatte in der Kategorie, das passt noch nicht. Mhm. Ja? Das ist die mangelnde Effizienz. Ja? Letzte Saison hätte der VfB, nagelt mich nicht ganz genau drauf fest, ich habe es nicht mehr doppelt gecheckt, aber ich glaube, nach Expected Goals 14 Tore mehr machen müssen.
Ja.
Und das hast du jetzt eben wieder gesehen. Ich will nicht sagen schludrig, weil Aluminium ist Aluminium, da fehlt dann wirklich nicht viel, aber man muss mit seinen zugegebenermaßen stark herausgearbeiteten Tormöglichkeiten einfach mehr machen. Da muss mehr auf dem Scoreboard nachher stehen, auf der Anzeigetafel, als das, was der VfB bisher produziert hat. Und am besten, man fängt gleich am Wochenende gegen Leipzig damit an, aber dazu kommen wir nachher. Dein kleiner Man-Crush, den müssen wir schon noch erwähnen, oder?
Du meinst Darko Chulinov, ja. Das fand ich auch sehr cool, dass wir auch in der vergangenen Woche mit Sven Mislintat nochmal darüber sprechen konnten. Er hat natürlich das Tor des Tages geschossen, war, finde ich, auch ja sehr präsent, auch sehr variabel einsetzbar. Hat mir ganz gut gefallen. Weiß nicht, wie es dir ging. Ich habe aber tatsächlich noch den einen oder anderen Akteur gesehen, den ich sogar noch einen Ticken besser fand.
Mir ging es so, dass ich zu dem Zeitpunkt, als Darko Chulinov ein Tor geschossen hat, gerade in die Wir machen Druck Arena in Groß-Asbach eingelaufen bin und mich rein und einzig darauf konzentriert habe, jetzt ein Andrea Berg-Konzert beizuwohnen.
Ach so, stimmt, ja, ja. Ich habe es vergaß.
Ich habe nicht wirklich viel gesehen. Ich habe mir nur die Zusammenfassung angeschaut in zwei Versionen. Und Polyvalenz ist das Stichwort. Wenn Darko kann, im Zweifel, glaube ich, außer Torhüter, kann ich ihn überall hinstellen. Ja, er macht das gut. Und er hat halt, das hat auch Sven letzte Woche angesprochen, das wieder sichtbar wurde. Er hat durch diese Schalker Zeit eine viel breitere Brust als zuvor. Ja, und das merkt man, sieht man. Andererseits muss man eben auch sagen, ja, das Tor ist ja dann schon zweimal ein bisschen glücklich, ja, sowohl der Silas-Pass als auch der Endo-Pass. Da ist das Glück des Züchtigen dahinter. Wie dann Wagnermann den aber serviert, ist dann schon aller Ehren wert. Und ich meine, den nicht zu machen, da müssten schon Christian Pavlic oder Philipp Meisel auf dem Platz stehen, damit das passieren könnte. Insofern, long story short, Strich drunter, Hauptsache weiter.
Würde aber gerne tatsächlich noch ganz kurz sagen, weil du ihn angesprochen hast, auch Joscha Wagnermann fand ich einen eben der überzeugenden Akteure an diesem Nachmittag. Ich fand auch Chris Führig wieder sehr ansprechend. Und das ist mir auch nochmal ein Anliegen zu sagen, dass ich besonders angetan war, ist ein bisschen untergegangen von Hiroki Ito, der wirklich defensiv alles weggemacht hat, was man wegmachen konnte. Im ersten Durchgang gab es ein paar Situationen, die hätten gefährlich werden können, die er aber sofort im Keim erstickt hat, mit überragenden Tacklings, mit Übersicht, mit dem Verständnis für den Raum. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, zumal halt Mavropanos die ein oder andere Unkonzentriertheit hatte, zumal Waldemar Anton vom Platz musste. Würde ich einfach gern zum Schluss des Punktes nochmal sagen, Hiroki Ito ist ein absoluter Faktor mittlerweile beim VfB defensiv. Und dass er auch einer ist, der Spiele defensiv mitentscheiden kann, finde ich super.
Lass uns zum nächsten Punkt kommen, dem Transfermarkt. Und da steigt man wieder mit einem Einspieler ein, der so ein bisschen den Kreis schließt, möglicherweise zum Thema mangelnde Effizienz.
Ich freue mich natürlich riesig, wieder in der Heimat zu sein. Für mich ist es eine Riesenehre, hier für den VfB Stuttgart zu spielen. Ich meine, hier, ich komme aus der Gegend, der Verein hat hier eine Riesenbedeutung. Man muss ja sagen, das ist der größte Verein hier in der Gegend. Schon als kleines Kind war der VfB einfach bei uns immer die größte Sache, wenn es um Fußball ging. Ja, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass es geklappt hat und kann es kaum erwarten zu starten. Für mich natürlich auch die Bundesliga Neuland. Ich glaube, ich hatte letztes Jahr ein relativ gutes Jahr in der zweiten Liga in Darmstadt. Wollte dann auch wieder nach Deutschland kommen, wollte Dänemark verlassen. Und jetzt bin ich einfach mal gespannt, was passiert. Ich freue mich riesig auf die Aufgabe und mein Ziel ist natürlich, größtmöglichen Erfolg mit der Mannschaft zu haben.
Das war Luca Pfeiffer bei seiner Vorstellung via VfB-TV. Und das Einzige, was noch fehlt in den Aussagen ist, ich habe schon als Kind in VfB-Bettwäsche geschlafen.
Ich habe nur darauf gewartet, dass es kommt.
Ja, aber man kann natürlich schon auch nicht verneinen, dass der VfB bei seinen letzten beiden Offensivzugängen diese Karte schon sehr offensiv spielt. Ja, er hat natürlich auch, hat es ja ein bisschen Background, klar. Das Foto von Perea hat ja jeder, glaube ich, gesehen. Und auch die, die es nicht sehen wollten, haben es gesehen. Ist auch vollkommen in Ordnung so. Kann man ruhig so machen. Und bei Luca ist es jetzt eben auch so, ist nicht zum ersten Mal hier in der Stadt. Jetzt hat er halt kein blaues Trikot mehr an, sondern ein weiß-rotes. Und ich bin gespannt, ob das, was man so ein bisschen an seiner Vita ablesen kann, nachher auch wieder zutrifft. Ne? Der hat halt die Station, die er hier rund um seine Heimat hatte, im weitesten Umkreis, ja, Bad Mergentheim, die haben alle funktioniert. Würzburg, Darmstadt, die Kickers, Hollenbach, das in Mulfing in Hollenbach, ja, Jakotown, ne? Der, was sind die, glaube ich, Verbandsligist oder sowas? Ich weiß.
Übrigens, nicht. Wenn ich ganz kurz einhaken darf, Philipp, an der Stelle. Wirklich? Uns hat Post erreicht in der vergangenen Woche und ich möchte unbedingt mich entschuldigen für den wahnsinnigen Fauxpas, der mir unterlaufen ist. Ich habe es tatsächlich geschafft, Pfullingen und Pfullendorf zu verwechseln. Also vielen, vielen Dank für eure Hinweise da draußen. Ich habe es auch immer gesagt, Geografie ist nicht so mein Ding, aber zeigt uns ja auch, dass ihr aufmerksam zuhört.
Sehr
ja.
gut, sehr gut, sehr gut. Nein, also da kann man einfach sehen, das sind die Stationen, bei denen es mit ihm geklappt hat oder wo er funktioniert hat, wenn man es so sagen, ausdrücken möchte. In Dänemark war es nicht ganz so, auch in Paderborn und Osnabrück war es jetzt nicht unbedingt.
Aber in Darmstadt fand ich ihn sehr stark. In Darmstadt fand ich ihn super, ja.
Du musst natürlich sehen, es ist zweite Liga. Er spielt jetzt zum ersten Mal auf diesem Level, er muss erstmal adaptieren. Das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, ja. Ich habe mich ein bisschen umgehört, ihr habt die Tage bestimmt das Stück gelesen. Ist er denn mehr als nur eine Sicherungskopie, der Luca Pfeiffer? Ja, findet ihr in der App noch. Mit all denen, mit denen ich gesprochen habe, mir so ein bisschen Hintergrundinfo einholen konnte, all jene waren überzeugt davon, dass er das Zeug hat. Ob es dann wirklich jemand wird, der Sascha Kalajdzic gemäß oder Gesetz den Fall, er bleibt, angreifen kann, ja, am Tagesgeschäft, bleibt auch noch abzuwarten, ist jetzt nicht seriös einzuschätzen. Ich glaube aber, er bringt vieles mit, was ihm da helfen könnte dabei und vor allem eben das Thema Effizienz, Torabschluss. Ja, er ist schon ein Killer, er ist vor allem in der Box ein Killer. Ja, also er hat einen unglaublichen Fokus, finde ich, wenn man sich viele Darmstädter Spiele angeschaut hat. Was ich, Darmstadt, so ein bisschen Guilty Pleasure Club irgendwie, ich habe auf jeden Fall relativ viel gesehen von denen. Und das ist was, was dem VfB abgeht. Ganz klar, das hat auch Kalajdzic nicht. Ja? Und wenn er, sag ich mal, auf seine 20 Einsätze kommt, ja, oder lass es 15 sein in der kommenden Saison jetzt als Einwechselspieler, weil Starter wird das so schnell, glaube ich, nicht, sollte Kalajdzic nicht gehen, dann und dabei 4-5 Hütten macht, dann hat er seinen Auftrag erfüllt.
Ist das ketzerisch, wenn ich sage Hamadi 2.0 oder wie siehst du das?
Ist ketzerisch.
Danke.
Auch das habe ich in dem Artikel übrigens mit abgeräumt, das Thema, weil es erinnert schon so ein bisschen daran, ja, du holst jetzt ein Backup und der setzt sich jetzt still auf die Bank und so. Aber er ist mehr als ein Backup, ja. Er ist auch vom Spieltyp her eher an Kalajdzic oder näher Kalajdzic anzusiedeln als Al-Ghadoui, auch wenn ihn zu Kalajdzic eben gewisse Nuancen unterscheiden. Beispielsweise die Effizienz in der Box, die Gier in der Box, die hat Sascha so nicht. Dann sind die beide ja relativ groß, was impliziert, sie sind natürlich auch Top-Kopfballspieler. Ja, das ist bei Kalajdzic eher der Fall als bei Pfeiffer. Pfeiffer ist lieber jemand, der den Ball festmacht. Ja. Kalajdzic, wenn leitet, ist ein Einkontaktspieler, der leitet viel mit dem Kopf weiter, versucht dann wieder in Szene zu setzen und hat natürlich einen sehr, sehr guten Offensivkopfball, also im Sinne von Torabschluss. Das ist bei Luca Pfeiffer nicht ganz so ausgeprägt. Und glaube ich auch ein Thema, an dem man mit ihm arbeiten wird, weil das ist das auch, was ich rausgehört habe jetzt, dass der schon selbst in den Erstgesprächen aufgezeigt bekommen hat, hier Junge, da hast du Themen, da werden wir mit dir arbeiten und zwar recht schnell und intensiv. Und da kann man schon mal herzliche Grüße an Nate Weiss schicken in dem Fall, weil der wird sich um die Themen kümmern.
Ich meine, was mir der Transfer zeigt, ist, dass beim VfB ganz klar auch detektiert wurde. Man hatte ja in der vergangenen Saison auch ein massives Problem, wie ich fand. Und das war halt eben, dass wenig bis kein Druck von der Bank kam. Beziehungsweise du ja auch als Beobachter von außen gemerkt hast, naja, 60., 70., du liegst hinten, du guckst dir an, was ist da auf der Bank. Und das in den allermeisten Fällen nicht so angsteinflößend war auch für den Gegner und auch den Gegner nicht wirklich immer vor große Aufgaben gestellt hat. Und ich glaube, Luca Pfeiffer ist so einer, der einfach dann nochmal den Unterschied machen kann. Also ich stelle mir vor, keine Ahnung, du spielst irgendwie bei Minusgraden auswärts in Bochum und liegst 1-0 hinten. So, und dann bringst du ihn und dann kann er möglicherweise wirklich nochmal so ein bisschen diese Würze reinbringen, das Spiel nochmal in eine andere Richtung lenken, dem Spiel auch nochmal einen anderen Charakter geben. Und ich denke, da hat man auf jeden Fall gesehen beim VfB, dass da halt ein großes Manko war in der vergangenen Saison und das wollte man unbedingt verbessern.
Insofern würdest du die Frage Pfeiffer und der VfB, passt das, mit Ja beantworten?
Ich würde es mit einem Stand jetzt Ja beantworten.
Ich würde es mit dem gepflegten Jein beantworten, ehrlich gesagt, ja, aber weil du einfach das nur nicht seriös bewerten kannst und deswegen würde ich es auch nicht tun. Wenn man die Basis sieht, das Grundsätzliche, das wir jetzt gerade abgearbeitet haben, dann scheint das zu passen. Wie sich dann auf diesem grünen Rasenrechteck gestaltet, werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen und bewerten und dann vielleicht auch drüber sprechen, ob der VfB alles richtig gemacht hat, indem er auf unsere Aktion mit den Jungs von Transfermarkt reagiert hat, indem wir nämlich gesagt haben, der VfB sucht noch einen Backup-IV Linksfuß. Er hat zwar keinen von denen genommen, die wir vorgeschlagen haben, aber mit Jakub Medić hat er einen, genau, der dieses Profil erfüllt, im Visier. Was weiß der Muttersprachler, Christian? Was sagt die Sportske Novosti zum Thema Jakub Medić und VfB Stuttgart?
Naja, die verfolgen natürlich traditionell wirklich sehr, sehr aufmerksam, was deren Spieler so vor allem in der Bundesliga und zweiten Liga machen. Ich weiß nicht, weißt du auch, beim FC St. Pauli ist ja auch ein Kollege Matanovic, der auch schon aufmerksam gemacht hat. Das heißt, man nimmt da schon sehr gut wahr und sehr genau wahr, was da passiert. Und ja, Jakub Medić gilt als wirklich einer der perspektivreichsten Spieler. Hat jetzt, sag ich mal, in den Nachwuchsauswahlteams und in den Auswahlteams Kroatiens noch nicht die große Rolle gespielt. Aber ist da auf jeden Fall halt im Fokus, im Visier. Man beobachtet das. Und natürlich wurde auch das Thema Stuttgart dann aufgemacht, weil die Sportske Novosti, die beobachtet natürlich auch ganz besonders, was in Stuttgart passiert, muss ich ja keinem erzählen. Ihr wisst, dass es da eine große Community auch gibt und dass man auch ganz genau gesehen hat, was mit Borna Sosa ist und war und nicht ist. Und insoweit ist das auf jeden Fall ein Thema. Und da war der Tenor auch so, ja, das könnte schon passen. Ich war tatsächlich ja, darf ich sagen, ich war ein Stück weit überrascht, als ich diesen Namen gelesen habe, weil du hast ja gesagt, wir haben das mit Transfermarkt zusammen aufgestellt und wir haben da versucht, so ein paar Kandidaten rauszufinden. Das ist eine Kategorie, sage ich auch mal, die ich jetzt so nicht auf dem Schirm hatte, fände ich aber auch irgendwie, ja, es passt halt wieder so ein bisschen in dieses Bild, oder wie siehst du es?
Ja, ne, es ist halt kein, sag ich mal, es ist nicht unbedingt ein typischer Misslintransfer für, sag ich mal, die Doppelbesetzung einer Position, die er aber erstmal die Herausforderer-Backup-Rolle im Visier hat, da bedient er sich eben gern in irgendwelchen großen Akademien. Ja, ob das PSG ist.
Und
das,
im Ausland vor allem.
Ja, natürlich, ne? Ob das Chelsea ist und so weiter. Und Medic ist halt definitiv ein Schritt weiter. Ich meine, es ist Stammspieler.
Genau.
Schrägstrich Kapitän, zumindest interimsweise auf St. Pauli. Sag mal auf oder in, mir nehme ich so ganz... Egal, ich habe Sankt gesagt, das ist schon mal wichtig. Und das ist dann auch am Preisschild irgendwo abzulesen, dass der junge Herr angeklebt bekommen hat von Andreas Bornemann, dem Sportchef da oben mit 5 Millionen. Drunter redet man gar nicht. Ich wäre mal vorsichtig, ob das wirklich weiter verfolgt werden wird. Und das hat für mich im Wesentlichen mit einem zu tun, der schon da ist, und das ist Clinton Mola. Mola hat die Absprache mit Sven Mislintat, dass er gehen darf, wenn er einen Club findet, der ihm noch mehr Perspektive bietet. Andererseits ist Mola halt einfach ein überragender Typ. Ich konnte das jetzt wieder im Trainingslager beobachten und er ist sportlich, finde ich, über jeden Zweifel erhaben. Ich habe erst Anfang dieser Woche wieder eine Trainingseinheit da unten mit beobachtet. Und ja, er ist jetzt nicht dieser Bulle, diese Naturgewalt wie Dinos Mavropanos. Er hat vielleicht auch nicht diese Abgeklärtheit, Coolness eines Hiroki Ito. Und er verteidigt vielleicht nicht ganz so aggressiv nach vorne, wie das Waldi Anton tut. Aber ich wäre mir überhaupt nicht bange, oder wäre es mir als VfB-Trainer und Verantwortlicher, wenn ich Clinton weiter im Kader hätte und ihm regelmäßig auch Einsätze dann zuschustern kann, je nach Personalsituation. Auch wenn er vielleicht nicht ganz der Prototyp Innenverteidiger ist, sondern eher so linker IV in der Dreierkette oder auch mal Linksverteidiger, vielleicht sogar Wingback, aber er hat einfach ein krass großes Herz, ist defensiv kaum zu überwinden, bärenstark und insofern, wenn es nicht klappt mit Herrn Medic, brauchen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen.
Ja, zur Personalie Medic muss man natürlich auch die Perspektive des dann potenziell abgebenden Vereins auch noch im Blick behalten, denn FC St. Pauli hat in der vergangenen Saison richtig gute Runde gespielt. Da hat nicht wirklich viel gefehlt, um vielleicht auch noch irgendwie Dritter zu werden. Die sind dann am Ende ein bisschen eingebrochen. Aber die haben definitiv Ambitionen in dieser Saison. Ja, also die wollen was erreichen. Und ob die dann sozusagen dann auch einfach bereit sind, in dieser Phase, die Saison ist schon angelaufen, eine ihrer Stützen abzugeben, ist dann eben auch Verhandlungssache. Aber sehe ich eher noch nicht so.
Ja, und sie haben natürlich auch schon eine verloren mit Kiaré. Ist richtig. Natürlich eine ihrer besten eh schon weg. Ja, also warten wir es mal ab. Noch haben wir ein paar Wochen Transfermarkt, die uns beschäftigen werden. Und wir können nicht jede Woche den Sportchef hier haben, der dann sagt, wir holen noch einen Stürmer und zwar bald. Und es dann gleich in die Tat umsetzt. Aber lass uns doch mal bei diesen, sag ich mal, Hinterbänklern bleiben. Weil Stand jetzt hat der VfB seinen Kader eigentlich auf jeder Position doppelt besetzt, ja. Aber er hat eben auch eine ganze Reihe an Jungs, die über diese Doppelbesetzung noch keine Rolle spielen. Da nehme ich jetzt mal den Laurin Ulrich und den Thomas Castanares explizit raus. Auch den Dennis Simon natürlich. Die werden hauptsächlich in den Nachwuchsmannschaften zum Einsatz kommen.
Das sind doch quasi irgendwie Neuzugänge, so gefühlt.
Genau, das könnte auch für Alu Kuhl in Frage kommen. Wobei ich da eher glaube, dass man ihn verleiht. Aber wir haben Aidonis, wir haben Avuja, wir haben Clement, wir haben Klimowitz. Und wir haben Fagir und die spielen mal diese Doppelbesetzung der Position primär keine Rolle, sieht man auch im Training. Bei Klimowitz hat er ja schon bestätigt, was wir damals vermeldet haben. Der FC Elche ist hochrangig interessiert, könnte sich auf eine Leihe ausgehen. Aber Aidonis, Avuja, Clement, Fagir, da tue ich mir wirklich schwer, was Perspektive angeht. Und gerade bei den erstgenannten dreien ist, glaube ich, auch eine Laie, eine weitere, keine Option mehr, um da nochmal irgendwie Perspektiven zu eröffnen. Oder wie siehst du das?
Um ehrlich zu sein, weiß ich, vielleicht hört Sven Mislintat mal ganz kurz weg. Aber mit Ausnahme, vielleicht Abstriche würde ich noch machen bei Wahid Fagir. Ja. Da sehe ich noch Potenzial.
Deswegen habe ich ja die drei Erstgenannten gesagt. Ja.
Bei all den anderen Namen, die du aufgezählt hast, also Avuja, Clement, Aidonis, Klimowitz, bin ich ehrlich, sehe ich keine Zukunft beim VfB in dieser Saison und auch in der weiteren Zukunft nicht. Das ist schon oft auch probiert worden. Es gab genug Chancen, die sind nicht genutzt worden. Sven Mislintat hat es ja letzte Woche auch ein paar Mal angeführt. Beispiel Avuja, ne? Zweitliga-Auftaktspiel und dann das 2-6 beim HSV. Da hat er zwei sehr unglückliche Auftritte, wirkte da auch nicht sicher. Zu Matteo Klimowitz habe ich, glaube ich, in der vergangenen Saison genug gesagt. Netter Typ, hängt sich im Training voll rein. Aber ich glaube, da ist das Pulver verschossen beim VfB. Und bei Philipp Clement haben wir auch gesehen, dass er offensichtlich an der Pader beispielsweise durchaus besser funktioniert als in Stuttgart. Und das wird er ist ja ein sehr belesener, aufmerksamer Kerl, sicher auch gemerkt haben. Also wenn ich ehrlich bin, sehe ich diese Spieler nicht mehr beim VfB.
Bleiben noch die zwei verbliebenen Tafelsilberjungs, Borna Sosa, Sascha Kalajdzic. Komm, Hand aufs Herz, Christian. Wer geht noch, wer bleibt, gehen beide? Go.
Ich muss an deine Worte denken. Du hast, glaube ich, vor ein paar Wochen mal gesagt, möglicherweise steigt sogar die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung bei Sascha Kalajdzic. Ich habe keine Anhaltspunkte. Es ist wirklich nur auch mein Gefühl und mein Bauchgefühl. Ich kann mir eher vorstellen, dass Borna Sosa beim VfB bleibt, weil da auch der Markt durchaus ein bisschen schwierig ist und Sosa jetzt auch einer ist, der nicht auf Teufel komm raus den Verein verlassen muss. Er weiß, er wird, wenn er fit ist, hier seine Einsatzzeiten kriegen und die braucht er in der Hinrunde auch, um bei der WM spielen zu können, die im November, Dezember steht. Und wir kennen ja auch Borna Sosa und auch seine Gedankenspiele, die er manchmal so hat. Ich glaube, er wird, wenn es nicht das Angebot gibt, das ihm 100% zusagt, das auch nicht machen, weil er, glaube ich, die Gefahr sieht, möglicherweise irgendwo hinzuwechseln, dort auf der Bank zu versauern und seine WM-Chance zu verspielen. Und jeder, der Borna Sosa weiß, wir kennen auch die ganze Geschichte mit dem DFB, dem ist sowas wie EM-WM-Spielen schon sehr, sehr wichtig. Deswegen sagt mir mein Gefühl, dass die Wahrscheinlichkeit bei ihm größer ist zu bleiben. Bei Sascha Kalajdzic würde ich es auch nicht ausschließen. Da macht mir, ehrlich gesagt, auch nur ein Bauchgefühl, ein bisschen Sorge, dass es halt jetzt doch mit Borussia Dortmund einen Verein gibt, der möglicherweise auch noch einen Stürmer braucht und sucht und da vielleicht nochmal einen neuen Anlauf starten könnte. Und auch bei ihm, wie er sich so gibt und natürlich sehr zurückhaltend, völlig zu Recht, ist ja besser als den Robert Lewandowski zu machen, aber tatsächlich sehr zurückhaltend, sehr defensiv, bloß nichts Falsches sagen und tun und machen jetzt, kann ich mir eher vorstellen, dass es da noch einen Wechsel gibt. Wie siehst du's?
Natürlich komplett anders als du.
Natürlich!
Das stimmt zwar, was du sagst, dass Sosa dieses Thema Stammplatz und WM, dass es für ihn großes ist, das ist nicht wegzudiskutieren, das spricht für einen Verbleib. Gegen einen Verbleib spricht, dass wenn ich mir diese Doppelbesetzung anschaue auf den Positionen im Kader, dann herrscht auf keiner Position größeren Konkurrenzkrampf. Kampf.
Manchmal ist es auch ein Krampf.
Kampf als auf links Wingback. Hast du Sosa, dann hast du Chulinov, Silas und Koulibaly. Und damit auch die Option, dass der VfB am ehesten seinen Abgang verschmerzen könnte, weil das eben intern auffangen kann durch das Personal.
Das ist ein Punkt, ja.
Und bei Sascha Kalajdzic sage ich dir ganz ehrlich, es gilt natürlich aber auch für Borna Sosa, jeden Tag, wo der nicht fit im Training ist, und das ist er momentan nicht, zumindest war es Stand Dienstagmorgen der Fall, ja, sie sollen beide eingegliedert werden in der Woche, kommen wir nachher noch dazu. Jeder Tag, wo das nicht der Fall ist, verlängert oder vergrößert die Chance für den VfB Stuttgart, dass die Spieler bleiben. Und bei Sascha Kalajdzic sehe ich halt diesen Dortmund-Case überhaupt nicht. Denn da singen sich die Fans schon warm. Wer feiert jeden Tag Schützenfest und feiert seine Tore vor der Südwest? Modest, Modest, Anthony Modest. Zumindest könnte das gut passen, relativ kleines Geld, einen Allaire-Ersatz vom Liga-Konkurrenten auch noch dir zu schnappen.
Ich glaube, wir sind uns einig, das Modest-Beispiel ist auch gut. Ich glaube, Borussia Dortmund wird sich halt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit innerhalb der Bundesliga bedienen. Davon gehe ich halt aus.
Ja, das stimmt schon. Ich habe natürlich auch gleich daran denken müssen, was jetzt bei Sascha Empacher auf dem Handy los ist, als die Schocknachricht kam von Borussia Dortmund, dass Sebastian Allaire nicht einfach mit einer OP aus der Nummer rauskommt, sondern Chemos machen muss und länger ausfällt. Aber da uns der Sven letzte Woche ja gesagt hat, er wird nicht das Zuckerle auf der Mitgliederversammlung, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass eine Vertragsverlängerung von Sascha Kalajdzic jenes Zuckerle darstellt, denn dann ist die Transferphase rum und wenn Sascha dann immer noch im VfB-Kader ist, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass den dann johlenden und jubelnden VfB-Fans das als kleines Gutsle präsentiert wird.
Willst du noch einen Schluck Arche? Arche ist ein sehr gutes Getränk übrigens.
Ja, trinken Sie Arche. Ja. Nein, danke, Christian.
ja, finde ich interessant. Natürlich muss man, so ehrlich und so klar muss man auch sein, das ist ja auch keine Überraschung sagen, es ist vermutlich auch möglicherweise nicht nur eine Frage von Borna Sosa oder Sascha Kalajdzic, sondern möglicherweise auch Borna Sosa und Sascha Kalajdzic. Da ist noch viel drin. Ja. Und natürlich würden sich alle wünschen, dass einer zumindest bleibt. Aber
insofern finde ich es gut, dass du gerade erwähnt hast, das ist jetzt unser Gefühl, das trifft natürlich auch auf mich zu. Wir haben keinerlei Informationen, außer jener, die ist frisch und aktuell immer wieder eingeholt, dass es nichts Konkretes gibt für beide. Es liegt nichts auf dem Tisch, mit dem man sich beschäftigen muss. Insofern ist das Niko Kovac Voice Stand jetzt.
So ist es. Und dann können wir natürlich für euch noch den Hinweis geben, dass es alles Wissenswerte, alle Entwicklungen, sollte sich auch gerade bei den beiden spannendsten Personalien Sosa Kalajdzic noch was tun, dass alles bei uns zu lesen gibt. In der App Mein VfB Plus, in unserem großen Transferticker. Und jetzt kommt ein ganz, ganz großer Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Eigentlich hätten wir heute einen Gast gehabt für unseren NLZ News Part. Das wäre Frank Fahrenhorst gewesen. Der musste sich leider kurzfristig entschuldigen. Eine persönliche Verpflichtung, die ihn davon abgehalten hat. Wir haben uns aber auf das übliche aufgeschoben, nicht aufgehoben Prinzip geeinigt. Das heißt, er wird bald mal hier aufschlagen, mit uns über die zweite Mannschaft diskutieren und auch über sich sprechen. Dann halt nicht mehr vor dem Saisonstart, sondern halt irgendwann mittendrin. Aber das wird die Nummer nicht schmälern, das kann ich euch jetzt schon versprechen. Vor dem Saisonstart ist das Stichwort. Am Wochenende gab es nochmal ein gepflegtes 8:1 beim SKV Rüdesheim. Filimon Gerezgiher, sagt dir der Name was?
Du wirst mir gleich viel dazu sagen, hoffentlich.
Das ist einer der vielen VfB 2 Neuzugänge und der einzige, der nicht aus, sag ich mal, den klassischen NLZ-Gebieten kommt, sondern vom FSV 08 Bissing und sich am Wochenende mit 4 Toren in die Notizbücher so einiger Scouts geschossen haben dürfte. Unterm Strich bleibt bestehen, die Mannschaft scheint gut drauf, hat ihre ellenlange Vorbereitung halbwegs gut überstanden. Die hatten ja sogar was ich so noch nie kannte, nämlich dadurch, dass die Vorbereitung so lang war, hat sich Frank Fahrenhorst einfach mal für eine Woche zwischendurch unterbrochen. Da hat die Jungs alle heimgeschickt, macht Urlaub, geht irgendwo hin, wir treffen uns am Montag wieder und dann machen wir weiter. Ja, natürlich hatten die Laufpläne und so weiter und wurden über Pulsuhren überwacht. Aber
das zog sich schon lange jetzt. Ne?
8,5 Wochen, glaube ich.
Ja, Wahnsinn.
Und ich glaube, jetzt scherren alle mit den Hufen. Gute Nachrichten für die Menschen, die die Spiele gerne sehen wollen. Erstens, sie finden weiter auf dem Einser statt. Für relativ schmales Geld kommt man da rein, kann sich das anschauen. Bis auf mehrere Ausnahmen, glaube ich, in den ersten Wochen geht es zweimal ins Gazi hoch, weil sowohl der FSV Frankfurt als auch der VfR Aalen signifikante Fangruppierungen mitbringen wird, die das dann nötig machen. Und zum anderen, es wird alles gestreamt, Leute. Ja, die Leaks zeigen wieder alle Spiele. Ihr könnt euch also eine Dauerkarte holen dafür. Ich glaube, die Halbserie kostet 35. Und dann werdet ihr auch mich ab und zu mal wieder hören, denn auch ich werde weiterhin, so es denn möglich ist, mit dem Dienstplan abgestimmt, als Co-Kommentator in diesen Streams auftreten. Ich glaube, mein erstes Spiel ist mit dem netten Klaas als Kommentator. Just jenes Heimspiel im Gazi-Stadion gegen VfR Aalen in 3 Wochen oder so.
Doch bitte, das kann man sich doch anschauen. Und die Preise sind ja nicht so wie gerade bei The Zone. Also wenn du für ein halbes Jahr da das zahlst, was du bei The Zone gerade für einen Monat zahlst, dann ist das ja durchaus erschwinglich.
Genau, dann noch eine News zur U21, nämlich Heiko Gerber bleibt im Trainerstab. Aber er übernimmt auch die VfB-Frauen als neuer Cheftrainer in sogenannter Doppelfunktion. Ich bin sehr gespannt. Wir haben die VfB-Frauen ja noch nicht so sehr hier im Programm. Wir versuchen, da Lösungen zu finden, wie wir das in Zukunft anders machen können, ohne 3,5-stündige Sendung produzieren zu müssen. Aber da fällt uns was ein, verspreche ich euch. Und dann gibt's auch mehr zu den VfB-Frauen und Heiko Gerbers neuer Rolle. Ich bin wirklich gespannt, wie er sich da schlägt, denn ich kenne ihn gut. Und er hat halt schon eine, sag ich mal, Art und vielleicht auch Ansprache, die, ich will nicht sagen gewöhnungsbedürftig ist, aber halt die, glaube ich, ganz gut auch zu dem Thema passen könnte. Da, ich glaube, der weiß die Damen, Mädels, darf man ja nicht sagen, das wäre schon wieder despektierlich, ganz gut anzupacken. Und bin gespannt, ob die sportlichen Ziele dann erreicht werden können. Lisa Lang, die es jetzt interimistisch gemacht hat für ein paar Wochen, bleibt aber trotzdem nah an der Mannschaft, wenn auch nicht mehr im Trainerstab da unten. So.
Wie du schon gesagt hast, werden wir auf jeden Fall für euch beobachten, weil auch uns das ein Anliegen ist, das im Blick zu behalten. Wir sind da dran und gucken, wie wir das am besten lösen. Und haben an der Stelle noch ein bisschen was zur U19, ne?
Es gibt noch einen Neuzugang, mit dem keiner so richtig gerechnet hat. Der war jetzt 2 Wochen da als Probespieler. Hat sowohl für die U21 ein Spiel gemacht, oder 2, glaube ich sogar, und auch für die U19.
Der Michi, mein Kumpel, kann sein altes Trikot wieder auspacken, weil es passt wieder. Du mit, meinst, mit dem Namen zumindest.
Du meinst das, der VfB 2007er Meisterschaftslegende?
So ist es.
Alex Farnerüd spielt noch in der VfB-Traditionself regelmäßig und ist hier in der Region immer ein bisschen unterwegs. Hat, glaube ich, seine letzte Station, und ich weiß nicht, ob es noch aktiv sogar ist, beim FC Chiasso in der Schweiz absolviert, noch letztes Jahr.
Kickt beim Traditionsteam fleißig mit.
Sag ich doch gerade. Ja, genau. Und sein Neffe, Colin, kommt jetzt vom RC Lens zum VfB, hat unterschrieben. Man verspricht sich viel von ihm. Der sagt zumindest Thomas Krücken, athletisches Profil, wohl sehr, sehr interessant. Ist ja auch immer so, dass da jetzt nicht der Name zählt bei diesen Jungs, die da kommen, sondern die gucken sich in der Leistungsdiagnostik und in der Leistungsprognose die Jungs schon ganz genau an, die durchleuchten die, und wenn die eben sehen, da schlummert was, was noch nicht gehoben ist, aber was man vielleicht mal zum Scheinen bringen könnte, dann ist das immer ein gutes Argument für eine Verpflichtung. Das galt zum Beispiel auch für Kevin Kuranis Sohn Carlo, der jetzt von den Kickers kam, und der zweite ist aus einer kleinen Riege von Kindern von ehemaligen / Mitarbeitern, die da jetzt gerade in U17 und U19 kicken.
Übrigens, RC Lens bringe ich immer mit 2 Dingen in Verbindung. Zum einen mit den Sties, also falls ihr noch keiner gesehen haben sollte, willkommen bei den Sties, großartiger Film. Und dann mit dem Karlsruher Wildparkstadion, weil, aber das weißt du ja sicher, der VfB damals dort sein UEFA Intertoto Cup Spiel gegen den RC Lens austragen musste.
Der VfB hatte sogar mal einen Stie unter Vertrag.
Sag mir, wer war's?
Ach bitte, das weißt du nicht?
Weiß ich nicht. Ist Pavard aus der Ecke?
Benjamin Pavard.
Ah, gut, okay.
Genau, der ist ein Stie durch und durch. Also genau einer, der aus dieser Volksgruppe stammt, die da oben, wo keiner so richtig weiß, sind es Deutsche, sind es Franzosen, sind es vielleicht sogar Belgier oder sind sie was ganz anderes, was sie allein schon an ihrem Sprachstil bemerkbar macht.
Aber offenbar können sie gut kicken. Das ist das Wichtigste.
Absolut, absolut. Gut, wir sind irgendwo falsch abgebogen. Warte mal, zurück zurück zu U19. Ja, wen wollte ich noch erwähnen? Na klar, Efe Korkut, auch ein Sohn eines ehemaligen, der jetzt, glaube ich, in den VfB-Kadern U17 und U19 unterwegs ist. Und mit dem Max Herbert, der Sohn vom Pressesprecher. Also das ist irgendwie schon interessant da gerade. Ich bin gespannt, was sie auf dem Platz zeigen. Am Wochenende hat die U19 das Turnier in Oberndorf gespielt. Nico Willig wollte unbedingt dahin, neben dem Bundesliga-Cup in Schwäbisch Hall, wo er das auch noch spielt, weil er eben sagt, nichts bringt meine Jungs so weiter wie Wettbewerb auf allerhöchstem Niveau und im Idealfall auf internationalem Wettbewerbsniveau. Da hat er wieder gegen Bundesligisten gespielt, Borussia Mönchengladbach beispielsweise war dabei, aber eben auch gegen Villarreal, ja, und sowas bringt die Jungs natürlich super, super weiter. 5. Platz ist es am Ende geworden, und jetzt geht es dann auch bald wieder in der Liga auf Punkte. Wir blicken nächste Woche ausführlicher auf die Spielpläne und Ligastarts der U17 und U19, kann ich euch jetzt schon versprechen.
Und was wir jetzt machen ist, und das darf ich jetzt wirklich vollmundig ankündigen, Philipp, wir spielen jetzt einen kleinen Werbeblock ein. Und ich garantiere Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren da draußen, nie, nie war dieser Werbeblock passender als jetzt. Film ab. Kannst du das hören? Endlich ist die Bundesliga wieder am Start. Ich bin Christian, du kennst mich aus dem Mein VfB-Podcast Podcast Cannstatt, und ich freue mich riesig. Tauche ein in die Welt deines Lieblingsvereins, den VfB Stuttgart. Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du die ganze Bundesliga-Saison auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App herunterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
Man muss ja auch immer ein bisschen über sich selbst lachen können, ne? Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ja? Und wer das nicht hat in seinem Leben, der hat wenig Spaß in selbigem. Deswegen ist es ganz gut, wenn man alles auch hier und da mal ein bisschen augenzwinkernd betrachtet.
Das will ich doch hoffen.
Augenzwinkernd betrachten können wir allerdings nicht den kommenden Gegner, den der VfB vor der Brust hat zum Ligastart. Das ist Leipzig. Zum einen nicht, weil der Verein in Anführungszeichen eben diese Ausprägung hat, die er eben hat und mit all seinen Begleiterscheinungen eigentlich einen eigenen Podcast wert wäre. Ich werde versuchen, sie auch konsequent einfach nur Leipzig zu nennen und sonst nichts weiter. Zum anderen natürlich, und das muss man auch sagen, hat er eine sportliche Qualität und eine individuelle Qualität auch im Kader, die der des VfB Stuttgart überlegen ist. Aber das erste Thema zu dem Spiel, Christian, was ich gern diskutiert hätte mit dir, wirkt sich diese Baustelle aus?
Wenn man an VfB-Stadion und Baustelle denkt, da kommen einem ganz, ganz düstere Erinnerungen hoch. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen euch erinnert, wahrscheinlich schon. 2009, da wurde die Untertürkheimer Kurve abgerissen und der VfB ging in diese Spielzeit. Da war hinter dem Tor nichts, also nur Baustelle, ein Loch, ja, und das große Universum. Es hat tatsächlich bis fast in den Winter hinein, ich meine Anfang Dezember, gedauert, bis der VfB zum ersten Mal in einem Pflichtspiel, Bundesliga, Europapokal, sonst wo, auf dieses Tor getroffen hat. Und das war Ciprian Marica am 6. Spieltag der Champions League Gruppenphase im Heimspiel gegen den rumänischen Traditionsverein, möchte ich fast sagen, Unirea Orsiceni. Weiß ich nicht, ich glaube, die gibt's gar nicht mehr.
Nein,
jedenfalls,
die gibt's so nicht mehr.
Das war das erste Spiel unter Christian Groß, der damals gekommen ist für Markus Babbel als Trainer. Und tatsächlich hat der VfB von August bis Anfang Dezember auf dieses Tor nicht getroffen. Nun ist von Vorteil, dass hinter der Haupttribüne oder vor der Haupttribüne kein Tor steht. So, das ist schon mal das eine. Und trotzdem muss ich sagen, dass ich hoffe, dass der VfB sich was einfallen lässt, weil so wie das gegen Valencia aussah, war das für mich nicht machbar. Also auch, weil es einfach in der Außendarstellung nicht gut aussieht. Ja, die Führungskamera, also für alle, die das Spiel dann am Fernsehen schauen werden, die wird natürlich über dieser Baustelle sein und dementsprechend wird der Zuschauer vor dem Fernseher nur das Spielfeld und die Gegengerade sehen. Aber im Stadion war das echt unsexy und ich hoffe, dass da eine Lösung gefunden wird. Wir sehen das auch bei anderen Bundesligisten. Die haben beispielsweise, auch da konnte sich der VfB, finde ich, eine Scheibe von abschneiden, während des Corona-Lockdowns haben andere Vereine nicht lang gebraucht und haben halt sofort ihre Gegengeraden mit großen Werbetafeln abgedeckt, damit man keine leeren Tribünen sieht, damit man keine Tausenden von leeren Sitzschalen sieht. Und plus du hast den Effekt, dass du natürlich noch ein bisschen Werbeeinnahmen generieren kannst. Ich weiß nicht, ob es da eine finale Lösung gibt, aber ich glaube, Philipp, da ist man offenbar dran. Zumindest wäre das ja, finde ich, auch eine ordentliche Werbefläche für die Leute, die auf der Gegengerade sitzen. Aber völlig unabhängig von diesen Aspekten hoffe ich, dass man da eine Lösung findet, dass das ein bisschen hübscher aussieht. Sportlich glaube ich tatsächlich oder hoffe ich auch, dass es nicht so einen Effekt geben wird wie 2009, weil das Einzige, was dir fehlen wird, sind die Leute, die sonst auf der Haupttribüne gesessen haben, die sicher auch jahrelange, jahrzehntelange Dauerkarten haben, aber bei allem Respekt und ohne despektierlich zu sein, so die ganz große Stimmung kam jetzt von der Ecke auch nicht immer.
Übrigens interessant, nachdem wir da ein paar Bilder und so gepostet haben, glaube nichts hat in den letzten Wochen ähnlich viel Traffic auf unseren Seiten beschert, wie Bilder dieser Bauwunde, ist ja irre. Ne?
Hey, aber es ist die Kombination aus Fußball und wer baggert denn so spät noch am Baggerloch? Also das ist ja super, ich habe mich auch durchgeklickt, wie blöd.
Um zur Frage zurückzukommen, Herr Pavlic.
Ach ja, da war
ich
was.
Ich sage klares Nein.
Okay.
Ja, das wird sich nicht auswirken und zwar, weil die 50.000, die kommen können, kommen werden, zumindest vielleicht nicht immer alle 50, aber du wirst konsequenten Schnitt haben zwischen, sag ich mal, 42 und 45 plus. Davon gehe ich fest aus und es liegt an dem Heimspiel gegen Köln, beziehungsweise am Ausgang der letzten Saison, dieser emotionale Boost, der da stattgefunden hat, ein Begriff, den mir in Weiler schon der Alex Wehrle ausleihen wollte. Ich habe dann gesagt, ab 10% Tantieme können wir drüber reden. Danach hat er sich nicht wieder gemeldet, aber mal schauen. Der wirkt nach. Der wirkt zumindest in den ersten Wochen noch sehr, sehr nach. Und dann liegt es halt an der Mannschaft, das zu bestätigen und mitzunehmen und quasi einen Nährboden herzustellen, damit es weiter wachsen kann. Und dann kommen wir vielleicht irgendwann in Regionen an, da sprechen wir irgendwann mal drüber, haben wir auch schon mal angerissen, wo dann heute Eintracht Frankfurt beispielsweise ist. Ja? Nicht gleich bei einem Europapokalsieg, aber halt, was da erwachsen ist aus dieser Situation, Do-or-Die-Spiel.
Oder halt auch Köln.
Köln, genau. Müssen wir nicht drüber diskutieren. Das weiß der Alex Wehrle halt auch zu sehr gut. Und deswegen glaube ich nicht, dass sich es auswirken wird in den ersten Wochen, denn die Fans werden voll da sein. Da wird es richtig hoch hergehen. Ich freue mich auch auf deine Gänsehaut, beziehungsweise Bilder von deiner Gänsehaut, die du mir dann schicken kannst am Sonntagmittag, wenn wir oben sitzen auf der Pressetribüne. Und jo, übrigens noch ein kleiner Geheimtipp, Christian.
Ja?
Spiel gegen Valencia. Zwei Dinge, die nicht funktioniert haben auf der Pressetribüne, sag's mir.
Ich hielt es bisher für ein Gerücht, aber offenbar gab es keinen Saft da oben.
Es gab keinen Strom, richtig.
Und das andere?
WLAN.
Ach komm.
Ja. Also ich habe es dann irgendwann zweite Halbzeit mal geschafft. Es ist definitiv weiterhin ein Thema.
Aber das wird funktionieren
Internet,
am Sonntag.
Internet-Konnektivität, bin ich mal gespannt. Also nimm dir im Zweifel ein Handy mit dem du einen Hotspot machen kannst. Und es gab halt einfach keinen Strom.
Ja. Also vielleicht nochmal, falls sich tatsächlich mal jemand fragt, es gibt ja Leute, die sind sich noch nicht ganz so sicher, muss denn schon wieder dieser Umbau sein, muss denn jetzt schon wieder, also rein aus auch meiner beruflichen Perspektive kann ich sagen, vielleicht als kleiner Hinweis oder wir haben so ein kleiner Einblick in unseren Job auch, die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart ist tatsächlich in der Bundesliga und ich würde auch sagen in der zweiten Liga, zudem mit Blick auf die Stadien, die ich erlebt habe, ist das einzige Stadion, in dem ich ein WLAN-Kabel verwenden muss, ein LAN-Kabel. WLAN-Kabel gibt's ja nicht. Aber ich muss tatsächlich nach Stuttgart mit einem LAN-Kabel und dieses schließe ich dann an, weil ich nur so sicher gehen kann, dass ich da arbeiten kann. Und in jedem anderen Stadion, ich habe beispielsweise auch in Hamburg oder Köln erlebt, da gibt's sogar freies WLAN für alle 60.000 im Stadion. Und das funktioniert in den allermeisten Fällen. Und es ist wirklich, ja, wenn du dieses LAN-Kabel hast, dann kannst du arbeiten, dann geht's auch. Aber jo, ganz ehrlich, Leute, wir sind 2022 und in zwei Jahren soll hier ein EM-Viertelfinale stattfinden. Da kannst du nicht die Medienvertreter aus der ganzen Welt bitten, ihr eigenes LAN-Kabel bitte zum Stadion mitzubringen. Und insoweit, es ist schon gerechtfertigt, dass sich da noch was tut.
Gut, zurück zum Spiel, Christian.
Ja.
Beziehungsweise zu der Lage vorm Spiel. Personallage, vorhin ja schon angesprochen, fraglich, Kalajdzic, Dienstag individuell trainiert. Sah aber ganz gut aus. Man hat ihn relativ hoch belastet. Martin Franz hat da schon ordentlich Steigerungsläufe verlangt und so weiter. Also der hat nicht den Anschein gemacht, dass ihn noch viel zurückhält mit seiner Sprunggelenksschwellung. Borna Sosa wiederum, wie gesagt, Dienstag erst Leistungstest gemacht. Man wollte ihn, will ihn integrieren. Ob es dann reicht für den Kader, wage ich Stand jetzt, schon wieder Niko Kovac-Voice, zu bezweifeln. Der Trainer wird am Donnerstagmorgen Auskunft geben. Letzte Woche hat er gesagt, wenn Sosa reinrutscht, dann nur für die Bank. Insofern, ich würde nicht mit ihm planen. Bei Sascha ist es ein 50-50-Ding. Aber wenn ihr den Podcast gehört habt, gibt es schon die neue Personallage sozusagen, denn der Trainer hat Auskunft gegeben. Ansonsten werden fehlen die üblichen Verdächtigen. Klar, Karasor, ja, haben wir ja besprochen. Und dann eben das, was gerade so verletzt ist, Wahid Fage mit seiner Schambeingeschichte, Nartey, Koulibaly und wer war der dritte, Christian?
Ja, Thomas Castanaras fehlt auch, aber das ist
ja stimmt, genau, Thomas war's. Genau, mit seiner Sprunggelenksgeschichte. Und dafür wird aller Voraussicht nach der neue zum ersten Mal im Kader auftauchen, Luca Pfeiffer. Der ist voll im Training, voll im Saft und für den Bank wird es auf jeden Fall reichen. Trainingseindrücke an sich fand ich ansprechend. Intensität brauchen wir, glaube ich, nicht mehr jedes Mal erwähnen. Die ist konstant hoch. Es hat auch zwei, drei Mal ordentlich gescheppert im Zweikämpfen und auch untereinander verbal. Ja, das ist für mich ein gutes Zeichen, weil das braucht eine Mannschaft. Ohne dieses Feuer im Training wirst du keines am Wettkampftag auf dem Platz entwickeln können. Und auffällig war noch, dass der Trainer ist bei den Dienstagseinheiten immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil da ist wenig Taktisches eigentlich dabei. Aber er hat Spielformen angeboten, die mit gewissen Provokationsregeln gearbeitet haben. Ja, das heißt, wenn dann, ja, was passiert, wenn Mannschaft A das tut, muss Mannschaft B jenes tun. Und da war interessanterweise auch immer wieder mal so ein Diago-Chipball aus dem Mittelfeld zu sehen. Also vielleicht scheint das ein Mittel zu sein, von dem man glaubt, dass man damit die Leipziger Abwehr so ein bisschen ins Schützen bringen könnte.
Erinnerst du dich, vor ein paar Wochen haben wir ja mit Jonas Bischofberger aufgenommen und er hat uns da auch genau das gesagt, wenn, dann, also dass genau diese Dinge durchgespielt werden und
ja, wir haben da über Regeln und Prinzipien gesprochen.
Genau, ne? Genau, so ist es und das ist quasi die Regel und welche Regeln der VfB zu beachten hat am Sonntagnachmittag, wenn es gegen RB Leipzig geht, das hat natürlich unser Jonas Bischofberger, den wir herzlich zurück begrüßen, in dieser Woche für uns aufgearbeitet.
Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
Die Saison beginnt mit einem denkbar schweren Gegner, möchte man meinen. Auf der anderen Seite hat sich RB Leipzig in der Vorbereitung und im Supercup mit jeweils 5 Gegentoren gegen Liverpool und Bayern auch verwundbar gezeigt. In den Spielen hat Leipzig einen sehr ambivalenten Eindruck gemacht, was gerade das Spiel gegen den Ball angeht. Denn eigentlich kennt man Leipzig ja für sehr hohes Pressing, dass sie Vollgas geben, den Ball jagen und so weiter. Und dahingegen haben sie im Supercup ziemlich tief verteidigt und im 5-2-3 vor allem ein kompaktes Zentrum aufgefahren. Und daraus können sie dann aber sehr gefährliche Pressing-Attacken fahren, wo sie dann ihr kompaktes Fünfer-Mittelfeld und Sturm einsetzen, um den Gegner ganz massiv zu umzingeln. Und wo dann, wenn nötig, auch die Verteidiger sehr aggressiv rausschieben. Wenn sie dann den Ball dadurch erobern, geht's wirklich irre schnell nach vorne. Die haben 2 oder 3 Stürmer vorne, die dann sofort steil gehen und geschickt werden. Und das macht Leipzig zu einer wirklich brandgefährlichen Kontermannschaft, weil die einfach so verteidigen, dass sie auch Bälle gewinnen und dann einfach extrem gefährlich umschalten. Es könnte auch tatsächlich ein Problem sein, dass der VfB jetzt mit den Testspielen im Rücken, wo man halt normalerweise deutlich mutiger spielen darf, jetzt nicht sofort den Schalter auf den Wettkampfmodus findet und dann zu viel Risiko vielleicht eingeht im Spielaufbau. Da muss der VfB Stuttgart auf jeden Fall drauf achten. Ansonsten könnte dieses ambivalente Verteidigen von Leipzig auch ein Vorteil für den VfB Stuttgart sein, denn diese Kombination aus aggressiver Fünferkette mit eher zurückhaltendem Mittelfeld war jetzt noch nicht so top organisiert bei Leipzig. Die Fünferkette hat sehr viele Fehler gemacht in der Tiefensicherung und war anfällig gegen schnelle, präzise Steilpässe. Und gerade das könnte dem VfB natürlich zugutekommen, der ja jetzt wieder sehr stark auf ein schnelles Spiel durchs Zentrum zu setzen scheint. Leipzig hatte auch kleinere Probleme mit Verlagerung, weil sie eben sehr zentrumsfokussiert verteidigt haben und sie hatten auch einfach Phasen, wo sie insgesamt zu passiv waren. Da muss man mal schauen, ob sie jetzt im ersten Ligaspiel noch eine Schippe drauflegen können. Und es wäre zum Beispiel auch denkbar, dass sie auf Raute umstellen, so wie in der zweiten Halbzeit im Supercup und dann vielleicht ein bisschen höher anlaufen. Das heißt, ein paar Dinge sind also schon noch offen. Es wird aber auf jeden Fall ein Spiel werden, in dem beide Mannschaften die Chance haben, ihre offensiven Stärken zur Entfaltung zu bringen und wo demnach auch eine Überraschung für den VfB Stuttgart drin sein könnte.
Vielen Dank, Jonas, und wird natürlich auch in den 33 weiteren Bundesligaspieltagen für uns immer den Blick auf den kommenden Gegner haben. Und ja, ich weiß nicht, Philipp, wie es dir geht. Ich finde tatsächlich, das ist ein guter Auftakt. Also Heimspiel gegen Leipzig finde ich insofern geil aus VfB-Sicht, als, wenn wir ehrlich sind, hat der VfB halt gegen die noch nie irgendwie Land gesehen, so wirklich. Ne? Ich kann mich, wie gesagt, wir haben das ja schon ein paar Mal gehabt, da gab es mal ein 0-0, wofür Standing Ovations gab, aber ansonsten kriegt der VfB auch unter Matarazzo von RB Leipzig regelmäßig aufs Dach. Und ich finde, wenn sich einmal die Gelegenheit bietet, die mal auf dem falschen Fuß zu erwischen, mit der ganzen Köln-Euphorie, du hast es angesprochen, dann doch vielleicht jetzt an so einem ersten Spieltag vor voller Hütte gegen RB Leipzig an einem Sommernachmittag, warum nicht?
Also ich bin ja, ich habe hier, glaube ich, in den 210 Folgen, die wir jetzt produziert haben, bestimmt 50 Mal erzählt, dass ich ein großer Freund davon bin, dass man ein richtiges Brett zum Beginn hat, ob das jetzt in der WM-Gruppenphase ist oder zu einem Ligastart, weil du dann eben weißt, wo du stehst und genau das kann ich jetzt wieder erzählen. Ich lasse es aber, ich freue mich, dass es nicht gegen Hinz und Kunz geht, sondern gegen eine Mannschaft, wo du die Grenzen aufgezeigt kommst, im schlechtesten Fall, im Idealfall halt richtig viel gewinnen kannst, um es dann mitzunehmen in die nächsten Wochen. Und ich kann mich an ein Spiel erinnern gegen Leipzig zu Hause. Es war ein hart erkämpftes 0-0 und danach gab es Standing Ovations in der Kurve. Genau. So was habe ich noch nie erlebt. Ja, aber warten wir es einfach ab. Wir werden nächste Woche drüber sprechen. Jetzt würde ich viel lieber mit dir, Christian, über die große, riesige, monumentale Mein VfB-Saisonprognose sprechen.
Let's do this, sagt man, glaube ich, so auf Englisch.
Also, wir haben uns drei Kernbereiche raus destilliert sozusagen oder Fragen und jeder hat dazu jetzt so sich ein paar Gedanken gemacht. Einmal, deswegen muss der VfB oder muss man wieder bis zum Schluss zittern. Einmal, darum spielt der VfB eine bessere Saison als zuletzt. Und last but not least, wer wird Spieler der Saison? VfB-Spieler der Saison. Wir wissen ja alle, dass es Sadio Mané werden wird, aber...
Ja, come on. Sollen wir erstmal, ich würde sagen, wir machen das dialektisch. Das habe ich mal in Deutsch gelernt. Also lass uns
der
mal.
Feine Herr, hat er etwa studiert oder was?
Das heißt, wir könnten eigentlich immer hin und her wechseln, aber ich würde sagen, lass uns erstmal ein bisschen den negativen Aspekt nehmen und dann vielleicht den positiven, oder? Ich glaube, das ist so fürs Feel-Good-Feeling ist das vielleicht nicht so
schlimm. Das ist ein hierarchischer Aufbau, der uns mit einem positiv konnotierten Thema aus der Sendung gehen lässt, Herr Pavlitsch.
Das habe ich mal gelernt.
Also, leg los, komm.
Warum der VfB zittern muss, ist ja so ein bisschen das, das übergeordnete Thema. Und da finde ich, aus meiner Sicht, würde ich als ersten Punkt einnehmen, der gar nicht direkt beim VfB verankert ist. Das klingt blöd, aber ich finde halt, dass die Konkurrenz durchaus da ist. Also ich habe das ja vergangene Woche mit Sven Missintat schon angesprochen. Mit Fürth und Bielefeld sind auch da bei allem Respekt, aber da sind halt die beiden Teams rausgeflogen aus der Liga, die den geringsten Etat hatten, die die wenigsten Möglichkeiten haben, die dem VfB auch spielerisch unterlegen waren. Es kommen mit Schalke und Bremen zwei Schwergewichte der Bundesliga-Geschichte hoch. Es gibt tatsächlich, und selbst da bin ich mir nicht sicher, es gibt in meinen Augen mit dem VfL Bochum nur ein Team, bei dem ich aber auch, ohne es belegen zu können, mir vorstellen kann, dass es eine schwierige zweite Saison in der Bundesliga wird, aber da hört es bei mir schon auf. Wenn ich die ganzen Augsburgs, Mainzes, sonstigen Gegner sehe, dann wird der VfB richtig, richtig ackern müssen, wenn er eine ruhige Saison spielen will und wenn er da rechtzeitig die Punkte sammeln will, um da wegzugehen. Das ist so ein bisschen mein Gefühl.
Den Punkt habe ich mir auch auf die Liste genommen, deswegen führe ich ihn gar nicht weiter aus. Ich ergänze ihn nur um Köln und Augsburg. Die werden richtig Probleme haben, die beiden Mannschaften. Und ich will, dass Augsburg absteigt. Und wenn es nur passiert, weil ich es will. Aber ich kann die nicht mehr sehen.
Das geht nicht nur dir so. Und die nerven mich. Und aber ich sag dir eins, und das sage ich dir jetzt schon. Nach Augsburg fährst du dieses Jahr. Ich hol mir da nicht wieder ein 6-0 oder ein 4-1 ab. Das mache ich
okay,
nicht
nochmal. Okay.
Hätten wir das geklärt.
Dann habe ich... mir noch auf die Liste genommen, das sind so Transfermarkt als Störfeuer. Ich habe es vorhin ja schon angerissen. Sosa Kalajdzic haben wir lange drüber gesprochen. Es wird bis zum letzten Tage ein Thema sein und dadurch halt einfach für Unruhe sorgen und dir im Zweifel kurz vor Schluss Qualität nehmen, die du nicht ersetzen kannst oder nur schwierig kompensieren kannst. Und die finanziellen Zwänge, die da mit reinspielen. Ja, du auch. Wenn Alex Werle mittlerweile behauptet oder gesagt hat, so rum ist es besser formuliert, der VfB muss gar keinen Transferüberschuss erzielen, von dem Sven Mislintat erst letzte Woche noch klar hat durchblicken lassen, dass es ihn durchaus gibt. Ja. Er hat sogar in unserer Sendung eine Forderung an den Verein und damit auch an Werle formuliert, nämlich indem er gesagt hat, wir müssen irgendwann mal dahin kommen, dass wir nicht mehr jedes Jahr unsere besten Spieler verkaufen müssen, um signifikante Transfererlöse zu erzielen. Was natürlich auch nicht ganz stimmt, weil jeder Verein braucht irgendwo signifikante Transfererlöse, ja. Aber das ist einfach ein Thema, das den VfB weiterhin begleiten wird. Zum Teil nur bis zum 1.9. respektive 2.9. morgens. Zum anderen aber auch noch länger, denn es wird einfach ein Thema sein, dass die Entwicklung des Clubs in welche Richtung auch immer maßgeblich beeinflusst für noch ein paar Jahre und wahrscheinlich wird die Nachmacht irgendwo oder die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegen. Man braucht natürlich ein bisschen Transfererlöse. Man hat zwar 40 Millionen, 41 irgendwas Fernsehgeld kassiert, aber man hat durch die letzten Jahre eben auch Lücken gerissen, die es irgendwie zu stopfen gilt, wenn auch nur zum Teil. Und ich glaube, das, was wir einst gesagt haben, ist immer noch das, was korrekt ist. So, wenn man bei roundabout 20 Millionen plus landen würde, am Ende der Phase an Transferlösen, dann wäre das sicherlich nichts Falsches und das wiederum impliziert mindestens einen Verkauf der beiden von der Sektion Tafelsilber.
Was dann eben auch natürlich einen Qualitätsverlust zur Folge hätte, dementsprechend das möglicherweise dann doch wieder eine zittrige Saison werden kann. Sollen wir umschwenken?
Und nee, einen hätte
hast
ich
du noch.
Noch
einen?
Hätte ich noch. Und zwar, ich hätte noch den, das Thema, die Bet, also die Wette auf die Spielerentwicklung wird wieder verloren. Okay. Ja, das hat man letzte Saison ja schon gehabt. Ja, da wurde man natürlich auch durch die äußeren Gegebenheiten, die man nicht beeinflussen konnte, Rona und Verletzungen ganz grundsätzlich dazu ein Stück weit gezwungen. Aber da hat man schon darauf gesetzt, dass sich einige Jungs halt einfach einen Sprung machen. Der ist nicht eingetreten. Dieses Jahr zeigt die Eindrücke aus dem Trainingslager zeigen, es könnte sich besser ausgehen. Aber das Risiko besteht, denn eine Wette bleibt eine Wette und eine Wette kann man eben auch verlieren.
Ich liebe diesen Ausdruck, es könnte sich ausgehen. Das ist immer, wenn ich den Rapid bei ORF schaue, dann es könnte sich ausgehen, ja, mit dem Aufstieg in die nächste Runde.
Jawohl. Also, da wir ja grundsätzlich positive Menschen sind, Christian, und optimistisch in die Zukunft blicken, Christian, lass uns zu dem Punkt kommen oder den Punkten, von denen wir glauben, dass sie dazu beitragen werden, dass der VfB eine bessere Saison als zuletzt spielt.
Soll ich mal? Ich hätte zwei Punkte erstmal.
Bitte sehr.
Der erste Punkt ist, dass ich glaube und hoffe und mir wünsche, dass die ganz große Corona-Dramatik ad acta gelegt werden kann. Und das hat den VfB schon sehr, sehr durchgeschüttelt im letzten Jahr. Auch verbunden mit den ganzen Verletzungen sportlicher Natur. Aber auch das hat immer wieder Lücken gerissen, für kurzfristige Ausfälle gesorgt. Pellegrino Matarazzo musste immer umstellen. Dann war die Frage, wann kommen sie zurück? Wie kommen sie zurück? Wann können sie wieder einsteigen? Wie sieht es gesundheitlich aus? Ich hoffe, dass das Schlimmste da vorüber ist und dass der VfB da wieder durchaus aus dem Volleren schöpfen kann. Denn wir wissen, in der vergangenen Saison, kein Verein hat so sehr unter positiven Corona-Tests gelitten wie der VfB. Das ist das eine, das mir Hoffnung macht. Und das andere, ich bin eigentlich ja nicht so der Trikot-Fetischist. Ne? Ich weiß, es gibt sehr, sehr viele da draußen. Ich mache mir ehrlich gesagt nicht so viel aus, wie sieht ein Trikot aus. Aber ich finde dieses Retro-Auswärtstrikot echt sehr geil von Jaco. Also dieses rot-schwarz gestreifte, das mich immer an das 4:3 von Frank Verlat auf Schalke erinnern wird. Es ist aber nicht nur das Trikot, das mir Hoffnung macht, sondern tatsächlich auch einfach die Statistik. Denn wer sich daran erinnert, hat der VfB in der vergangenen Saison auswärts nur einen Sieg gefeiert. Das war irgendwann mal im Dezember 2:0 in Wolfsburg. Und das ist halt wirklich krass. Und sorry, aber sowas kann sich doch nicht wiederholen. Das heißt, der VfB, wir haben es angesprochen, hat zu Hause eine Baustelle, ist aber traditionell wirklich auch heimstark. Ich sehe den VfB nicht in eine komplette Heimkrise schlittern, aber ich sehe den VfB halt auch einfach nicht nochmal nur mit einem Auswärtssieg aus der Saison rausgehen. Und dementsprechend würde das allein schon mathematisch für mich die Chance auf mehr Punkte in der kommenden Saison erhöhen. Ich hoffe und ich weiß auch, dass die Verantwortlichen beim VfB das auf dem Schirm haben. Und das geht direkt auch los. Auswärts Bremen, zweiter Spieltag, wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, direkt mal ein Statement zu setzen. Aber da hat der VfB viel, viel Potenzial. Und vielleicht war dafür auch dieser Hexenkessel in Dresden mal gar nicht so schlecht, um zu sehen, guck mal hier, das geht doch. Man muss auch vor solchen Kulissen keine Angst haben, kann auch da einen Dreier mitnehmen.
Spielt in meinen Punkt rein, Fans als Faktor. Ich habe es ja vorhin schon angerissen. Wirkt sich die Baustelle aus? Nein, wird sie sich nicht auswirken. Und das, was der VfB an Unterstützung hinter sich weiß, das ist einfach überragend. Es gibt in Deutschland nur ganz, ganz wenige Standorte, die da in dieser Liga mitspielen. Und das wird ein Faktor sein. Und zwar ein positiver. Dann habe ich noch, das ist relativ kurz abgehandelt, eine Steigerung des Herrn Müller.
Das ist ein bisschen analog zu den Auswärtssiegen. Das kann eigentlich auch nur besser werden, ne?
Richtig, das kann nur besser werden, auch wenn das dann wieder von diversen Seiten heißt, haut nicht immer auf den Müller drauf. Aber es ist eben so, dass er diese Themen hatte, Ausstrahlung, Strafraumbeherrschung. Und nach allem, was ich jetzt gesehen habe in den Vorbereitungsspielen, so rum, Herr Meisel.
In den Testkicks,
ist er wirklich drauf und dran, da einen Schritt zu machen. Ja, er wirkt anders, präsenter, er wirkt verbessert, auf Deutsch gesagt. Und das garniert mit dem Thema, was wir vorher hatten. Es kann nicht nochmal sein, dass du so eine scheiße Seuchensaison irgendwie am Hintern hast, wird es sich auch auf ihn auswirken. Und auch noch ein internes Thema. Wataru Endo, der Kapitän, Führungsspieler, der hat richtig Unterstützung erhalten, nämlich durch Valdi Anton und durch Dinos Mavropanos. Die sind drauf und dran, wirkliche Leader auch zu werden, nicht nur durch ihre sportlichen Leistungen, sondern auch durch alles, was dazugehört. Und damit hast du einen richtig stabilen, zentralen Block da hinten, ja, der dir einfach helfen wird im Tagesgeschäft und den jungen Spielern dann wiederum eine Leitplanke gibt, um sich dann auch weiterzuentwickeln. Und das führt mich dann, junge Spieler, Weiterentwicklung, zu Kadertiefe und zu Kaderbreite. Gehen wir mal davon aus, dass Kalajdzic und Sosa bleiben, dann ist der Kader deutlich besser als letzte Saison. Selbst wenn sie gehen, hast du jede Menge Potenzial, das das auffangen kann, und hast dich grundsätzlich einfach breiter aufgestellt, hast auf jeder Position richtigen Konkurrenzkampf dann. Das hattest du letztes Jahr eben auch nicht. Ja. Da wussten schon einige Jungs, wenn ich am Donnerstag ins Training komme, dann kicke ich auch. Das ist ähnlich wie in der A-Klasse auch. Einmal die Woche reicht, ja, so gefühlt. Und das ist nicht mehr der Fall. Und das siehst du wiederum auch, hatten wir das letzte Woche davon, an den Kontaktverletzungen vor dem Valencia-Spiel. Sowas passiert nur, wenn bis zuletzt um alles gekämpft wird, um jeden Platz. Dann raucht es dann eben halt auch in Abschlusseinheiten. Ja. Und dann kommt es halt vor, dass einer mal eine kleine Bänderdehnung davon trägt. Es ist nun mal so, Fußball tut weh, Fußball ist Kontaktsport, gehört dazu. Der wichtigste Punkt aber, warum der VfB eine bessere Saison spielen wird als in der letzten, da habe ich jetzt eine schöne Referenz eingebaut in eine deiner Guilty Pleasure Lieblingsbands.
Ja, da steht Matarazzo-Stil is back for good. Das sind aber nicht die Backstreet Boys, sondern Take That.
Ah, gut, das ist für mich alles der gleiche Scheiß. Das ist für mich alles der gleiche Quatsch. Ich dachte, es gefällt dir auf jeden Fall.
Es gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich glaube, da sind wir uns komplett einig. Der Matarazzo-Stil, Pellegrino Matarazzo, auch die Konstanz auf der Trainerposition, im Vergleich zu vielen anderen Konkurrenten, ich hab echt ein bisschen Hertha BSC mit Sandro Schwarz und so gesehen. Also da gibt es viele andere Vereine, die sich da echt noch finden müssen. Der VfB hat da die Konstante und der VfB hat auch durch diese personelle Situation, die du gerade angesprochen hast, auch wieder einfach viel mehr Möglichkeiten und viel mehr Möglichkeiten, auch das Spiel und den Stil durchzuziehen, den Pellegrino Matarazzo einfach
verursacht. Ja, und er hat halt einfach nicht mehr diese Zwänge. Ja, die Matarazzo hat letzte Saison irgendwann alles, was er eigentlich gerne hätte, in die Tonne treten müssen, damit man halt diese Klasse halten kann. Ja, und hat dann das getan, was Pragmatiker dann tun in solchen Situationen. Das muss er jetzt nicht mehr. Das siehst du, in den Testspielen konnte man das sehen. Ja, dieser geile, schnelle, zielstrebige Umschaltfußball ist in manchen Situationen wieder da. Also wirklich situativ, ja, es wird nicht das Hauptstilmittel sein. Ja, man versucht schon auch aus dem Positionsspiel zu entwickeln. Aber das war halt völlig weg, ja. Und jetzt kommt das wieder. Du hast die Spielertypen dafür, hast einen gefühlten Neuzugang im Kader dafür, Silas. Ja, zieht euch warm an. Also wenn der das auf den Platz bringt, was er in Weiler im Allgäu beispielsweise ein paar Mal gezeigt hat, oder auch in den Testspielen gegen Valencia oder Brentford, dann dürft es nicht viele Verteidiger in der Liga geben, die den halten könnten. Ja, aber also Trainer Matarazzo kehrt wieder so ein bisschen zurück zu dem, was den VfB in der ersten Saison nach dem Aufstieg stark gemacht hat, mit dem er durch die Liga gewirbelt ist, wo jede Woche sich die Journalisten und Fans in Dortmund, in München, in sonst wo gehofft haben, was ist denn das für ein Aufsteiger? Mhm. Wo kommen denn die her? Was spielen die für einen Fußball? Wie machen die bitte Spaß? Und genau das wirst du wieder deutlich intensiver, stärker ausgeprägt sehen. Und deswegen spielt der VfB eine bessere Saison als zuletzt.
So, und das hättest du jetzt als Deutschaufsatz perfekt abgeben können, ja, nach 5 Stunden. Und hättest vielleicht auch eine gute Note dafür bekommen, Philipp Meisel. Ja, dann hätten wir natürlich noch eine Kategorie oder beziehungsweise eine Sache, die wir natürlich abhandeln wollen. Wer wird denn der Spieler der Saison aus VfB-Sicht? Hast du einen Favoriten?
Habe ich. Okay. Und zwar ebenfalls einen gefühlten Neuzugang.
Nämlich?
Chris Führig.
Mhm. Kann ich verstehen.
Führig ist für mich ein gefühlter Neuzugang, denn er kam ja, hat sich im Trainingslager verletzt, dann nachher nochmal dies, das, jedes Mal, wenn es kurz davor war, bei ihm richtig zu laufen, kam wieder irgendeine Scheiße dazwischen, auf Deutsch gesagt, ja, und nach allem, und ich beziehe mich schon wieder auf die Eindrücke der Vorbereitung, aber ich war nun mal die ganze Zeit intensiv dabei, insofern glaube ich, dass das auch schon Hand und Fuß hat, was ich da zum Besten gebe. Erstens mal ähnlich wie Silas, der ist keiner Hantel aus dem Weg gegangen. Der ist ein bisschen robuster aufgestellt im Oberkörper, als es bisher war. Er ist ein überragender Zocker. Er ist von Materazzo klar als einer der wichtigsten Spieler definiert, was man auch daran sieht, dass es kaum eine Trainingseinheit gibt, in deren Nachgang Materazzo Führig nicht zur Seite nimmt und nochmal 5, 6, 10 Minuten mit ihm quatscht und über seine Vorstellungen spricht und was kann man da noch und könnte man hier noch.
Er ist auch in der Vorbereitung, ganz kurz, das wollte ich noch einhaken, beziehungsweise hier zur Seite springen, er ist, finde ich, in der Vorbereitung absolut in Szene getreten als ein Meister des vorletzten Passes.
Ja, richtig.
Ja.
So ist es und der ist halt nun mal wichtig, gilt übrigens auch für Pfeiffer, aber auch eine seiner großen Qualitäten, der gibt ganz oft die Vorlage zu Vorlage. Aber der ist gesetzter Stammspieler, ist auf fast allen offensiven Positionen einsetzbar, wird spielen, solange ihn die Füße tragen und ich glaube, der wird uns richtig Spaß machen und on top Zahlen produzieren. Also wirklich auf die Anzeigetafel kommen. Und deswegen wird er für mich, und ich hoffe, ich liege richtig, natürlich, der Spieler der Saison.
Ja, also nach all dem, was man gesehen hat, finde ich, ist das durchaus ein Safe Bet, wie man so schön sagen würde. Ich glaube, wichtig ist natürlich auch hier, dass er verletzungsfrei bleibt und dass er das weiter so durchzieht. Aber das steht natürlich überall.
Das ist ja immer Grundvoraussetzung, ist ja ganz klar. Logisch. So, und du?
Ich hab einen so einen Kopfkandidaten und einen Herzkandidaten. So. Der Kopfkandidat ist der nach all dem, was ich gesehen habe, und ich glaube, nach dem, was alle gesehen haben da draußen, auch in den Testkicks, auch in Dresden, und bei dem ich einfach glaube oder mir eigentlich wirklich nahezu sicher bin, dass wenn auch er verletzungsfrei bleibt, dann wird der, ich sag's jetzt mal einfach so, da wird der eine Granate in der kommenden Saison, das Thiago Tomás. Der hat mich absolut überzeugt, der hat mich schon in der Rückrunde überzeugt. Ich mag vor allem diese Gradlinigkeit, ich mag diese, auch wenn er nur in Anführungsstrichen am Innenpfosten gelandet ist, aber dieser Abschluss in Dresden, das ist genau das, dieses Schnörkellose, dieses, wenn ich aus spitzem Winkel vor dem Torwart stehe, dann versuche ich ihn nicht irgendwie zu tunneln, sondern ich donner ihm das Ding unter die Latte. Ja. Ich mag das. Ich glaube, das ist was, das dem VfB auch zuletzt, oder sag ich mal, vor Tomás abgegangen ist und was absolut ein Faktor sein könnte. Oder denk nur an dieses Tor in München. Wie er dem Neuer quasi ums Ohr haut. Also sensationell. Da zeigt die Formkurve absolut nach oben und ich könnte mir vorstellen, dass er der beste Spieler auch Zahlen produzentenmäßig beim VfB sein wird. Und dann habe ich natürlich noch so einen Herzkandidaten, bei dem ich es mir wünsche, bei dem ich es einfach für eine unfassbare Story halten würde, und das ist natürlich Silas. Wenn er wieder so aufblühen könnte, wie er das schon mal getan hat, wie er es allen beim VfB gezeigt hat, und auch hier haben wir schon Ansätze gesehen in der Vorbereitung, dann fände ich das ganz toll. Und ich finde übrigens, so ein bisschen Tomás und Silas ergänzen sich da auch so ein bisschen. Also genau dieses schnörkellose, wuchtige, was Tomás hat, hat halt Silas nicht, der ist er manchmal noch verspielt, hat er nochmal den Haken, aber er macht halt auch diese verrückten Dinge manchmal, die einfach eine komplette Abwehr durcheinander bringen können. Und vielleicht ist das genauso die Kombination, die Gegner zur Verzweiflung treiben könnte.
Und er hat ein Stück weit gelernt. Mhm. Ja, wenn ich, also zum einen, es ist nicht mehr nur verspielt, sondern eben zielstrebiger. Und zum anderen, die für mich auf einprägendste Szene der kompletten Vorbereitung inklusive des Dresden-Spiels von Silas ist dieser Diago auf Tomás vor dem Tor gegen Valencia.
Zum 1-0, ne?
Da, sowas hat der junge Mann halt noch nie gespielt, weil er es nicht im Repertoire hatte, weil er immer auch geguckt hat, wie ich selbst erstmal zuerst am besten aussehe. Aber wenn der jetzt auch noch anfängt mit einem Diago eine Abwehr wie mit ein heißes Messer durch Butter sezieren quasi, ja, dann wird's lustig.
Ja, ich glaube, das ist die große Hoffnung und das könnte alles großen Spaß machen. Wir werden für euch natürlich, wäre blöd, wenn wir jetzt Schluss machen würden, wir werden die ganze Saison für euch begleiten. vor allem allerdings an den ersten Spieltagen darfst du das erstmal machen. Ja, ja. Ich werde nämlich mein WLAN-Kabel einpacken und ein bisschen abhauen und mich ein bisschen in die Sonne setzen. Aber ich bin mir sicher, du wirst das mit den Kollegen wunderbar über die Bühne
kriegen. Ich kriege keine Bilder von dir von irgendwelchen gammligen UI-Cup-Qualifikationsspielen auf dem Land zugeschickt. Dann
Hajduk Split gegen Vitória Guimarães, sag ich nur.
Großartig. Leute, das war's für diese Woche. Wie immer gilt, Facebook, Insta, Twitter, follow if you don't. Und wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne mit uns besprochen haben wollt, info@meinvfb.de, das ist die Adresse der Wahl, die E-Mail der Wahl. Wir antworten, so es denn unsere Zeit zulässt. Und das wäre, glaube ich, alles. Ich freue mich. Ich hab Bock.
Endlich geht die Bundesliga wieder los. Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
Podcast statt. Der Mein VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.